Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns den Bibeltext anhören und wenn es geht mit aufschlagen, Johannes Kapitel 4. Er ist heute ein bisschen länger und deshalb lese ich jetzt zu Beginn nur den ersten Teil und dann während der Predigt noch den zweiten Teil. Johannes Kapitel 4. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Denn wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du? Oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es gab einen sehr bekannten Atheist, David Foster Wallace, der hat sich selbst umgebracht vor ein paar Jahren und er hat Folgendes geschrieben. Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber es ist wahr. In unserer Welt gibt es sowas wie Atheismus gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist, dass uns so ziemlich alles andere bei lebendigem Leib verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn es das ist, womit du wahren Sinn im Leben verknüpfst, dann wirst du niemals genug haben, nie fühlen, dass du genug hast. Es ist die Wahrheit. Bete deinen Körper und Schönheit und sexuelle Reize an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich beginnen, bemerkbar zu machen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich betrauern. Einerseits wissen wir das alles bereits. Es ist verschlüsselt in Mythen, Sprichwörtern, Klischees, Gedichten, Parabeln und es bildet das Skelett für jede große Geschichte. Der ganze Trick dabei ist, diese Wahrheit vom alltäglichen Bewusstsein fernzuhalten. Was er sagt als Atheist ist richtig, jeder Mensch ist ein Anbeter. Jeder Mensch hat einen unstillbaren Durst in sich, den er irgendwie versucht zu stillen. Ein Durst nach Leben. Und heute in dieser Predigt geht es darum, wie du deinen Durst nach Leben wahrhaft stillen kannst. Wir haben gehört, Jesus zog mit seinen Jüngern wieder in den Norden. Er war ja im Süden, bei Jerusalem, in Judäa. Er zog nach Norden, nach Galiläa, weil er nicht wollte, dass da irgend so ein Konkurrenzdenken aufkommt zwischen ihm und Johannes. Auch gerade, dass die Pharisäer da nicht irgendwie denken, oh, jetzt gibt es hier da eine Konkurrenz. Und da steht, er musste durch Samaria reisen. Und dieses musste, das sagt mehr, als dass das halt der kürzeste Weg war. Er wollte schnell nach Norden, also er musste da durch. Es geht um mehr. Denn wir hören dann weiter, dass er in diese sehr geschichtsträchtige Gegend kommt, ja, bei Sichar. Und dort gibt es das Feld Jakobs, also sozusagen das zweite Stück Land, was dem Volk Israel irgendwie überhaupt gehörte. Und dort gab es Jakobsbrunnen. Und wenn man die Bibel so ein bisschen kennt, vor allem den Anfang der Bibel, dann weiß man, jetzt kommt ein Brunnen, dann kommt auch eine Frau. Ja, das ist immer so. Und tatsächlich, da kommt die Frau. Ja, also wir merken, er musste durch Samaria, dieses musste, das ist göttliche Souveränität. Gott lenkt das hier. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Sechste Stunde, das ist also 12 Uhr mittags ungefähr. Da kommt die Frau, um Wasser zu schöpfen. Und das war auch kein Zufall. Die Frau, die musste nicht in der heißesten Stunde des Tages Wasser holen, weil ihr vielleicht aus Versehen das Wasser ausgegangen ist, sondern sie wollte das. Normalerweise gingen die Frauen natürlich zusammen früh und am Abend Wasser holen, wo es eben nicht so heiß war. Und scheinbar wollte diese Frau also keinen Kontakt haben mit den anderen Frauen. Also, irgendwas stimmte mit ihr nicht. So viel war klar. Dazu war sie eine Samariterin und eben eine Frau. Und schon einer dieser Punkte hätte gereicht, dass ein halbwegs frommer Jude nie auf die Idee gekommen wäre, sie anzusprechen. Und natürlich, wir wissen das, auch das war zu erwarten, Jesus spricht sie an. Ja, das war ganz klar, gib mir zu trinken. Seine Jünger sind also schon in der Stadt, Wasser holen und die Frau sagt ihm, wie? Du erbittest von mir als ein Jude zu trinken? Also, wo ist der Haken? Ja, also, was willst du wirklich von mir? Das ist das, was sie fragt. Ja? Was will der Typ hier? Ein jüdischer Mann würde mich nie wagen, hier anzusprechen. Jesus antwortete und sprach, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, unstillbarer Lebensdurst. Also Jesus weiß natürlich, dass sie sich wundert, dass er als Jude etwas von ihr haben würde. Er sagt, schau mal, wenn du das wirklich erkennen würdest, wer ich bin, dann wirst du mich fragen, und zwar würde ich dir dann lebendiges Wasser geben. Jetzt ist wichtig zu wissen, was man darunter verstand, nämlich zwei Dinge. Einerseits war lebendiges Wasser Quellwasser im Gegensatz zu einfach einem Brunnen, wo einfach nur Sickerwasser landete. Ja? Also ein Brunnen, der dann auf eine richtige fließende Quelle stieß, das war dann lebendiges Wasser. Aber es gab noch einen alttestamentlichen Hintergrund, nämlich Gott selbst wird die Quelle des lebendigen Wassers genannt an mehreren Stellen. Zum Beispiel Jeremia 2, Vers 13. Ja, Gott ist die lebendige Quelle. Er ermöglicht Leben. Und Jesus spricht hier eindeutig von diesem göttlichen Lebenswasser. Die Frau denkt weiterhin an dieses irdische Quellwasser und die fragt darum zweifelnd, du hast ja noch nicht mal was, mit dem du schöpfen kannst. Ja? Wie willst du mir Wasser geben? Schau mal, unser Vater Jakob, der hat diesen Brunnen gegraben und er hat dann allen zu trinken gegeben. Alle wurden satt, aber selbst er musste hier einen Brunnen graben. Und das war Jakob. Ja? Bist du größer als Jakob? Ja? Hast du mehr drauf als er? Ja? Also, wenn ihr euch vielleicht erinnert, als Jakob an den Brunnen kam, und zwar nicht den Brunnen, sondern einen Brunnen da bei seinem Onkel um die Ecke, da wartete auch schon die Frau, ne? Oder mehrere Frauen, und die hatten aber Probleme. Auf dem Brunnen lag noch ein Stein. Ja? Und es war klar, da braucht es 4 Männer, damit der Stein weggeräumt werden kann. Sie sagt, ja, wir brauchen noch die Männer hier. Und dann kommt Jakob und sagt, ich mache das. Und er macht das. Also Jakob war, muss so ein übelstes, ja, ihr wisst, was ich meine, so ein Schrank gewesen sein. Er hatte Kraft. Bist du mehr als unser Vater Jakob? Okay, aber Jesus will ja nicht den körperlichen Durst stillen. Er will den Durst in ihrer Seele stillen. Durst nach Leben, nach Erfüllung, nach Freude, all das, was wir zutiefst brauchen. Er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wir merken also, er sprengt hier die Grenzen des Irdischen. Ja, hier, man merkt, irgendwie geht es hier um mehr. Er redet von dem Durst nach Leben und diesen Durst kann nur der lebendige Gott stillen, der selbst das Leben ist. Und wie wird dann konkret dieser Durst gestillt? Was ist das für ein Wasser, welches Jesus ihr hier anbietet, wenn es kein natürliches Wasser ist? Ich habe es ja schon gesagt, Gott selbst wird so genannt. Er ist die Quelle des Wassers, des lebendigen Wassers. Aber wir können noch weitergehen. Er gibt uns seinen Sohn. Der Sohn gibt uns das Wort und er gibt uns den Geist und damit gibt er uns das Heil, welches aus Gott quillt und welches er uns schenken möchte. Wir können das alles so zusammenfassen. Gott, sein Sohn, das Wort, der Geist, das Heil, welches von Gott kommt. Johannes schreibt uns später einen anderen Vers von Jesus, Kapitel 6, Vers 63. Jesus sagt dort, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und das ist auch mehr oder weniger ein Zitat aus dem Alten Testament, oder Jesus knüpft an einer wichtigen Stelle bei den Propheten im Alten Testament an. Immer wieder reden die Propheten davon, dass Gott den geistlichen Durst stillen will und wie, indem er seinen Geist gibt. In Bildsprache ausgedrückt, indem er sein göttliches Wasser ausgießt. Ja, Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ja, schau, dieses Beet, diese Erde hier vorne ist total ausgetrocknet, ausgedürrt. Die Erde ist wie Pulver. Ja. Und dann kommt dort der befeuchtende, schöne, sanfte Regen und die Erde wird fruchtbar. So. Und so ist eure Seele wie Pulver, tot, nichtslos. Und dann gebe ich euch das Wasser des Geistes und das wird euch beleben. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Ja, wir kennen das, wir sind durstig, wir sind ausgelaugt und jetzt erst noch was trinken. Und dann sagt er was? 2 Verse weiter, neigt eure Ohren her und kommt her und höret, so werdet ihr leben. So können wir dieses lebendige Wasser aufnehmen. Aber die Frau versteht Jesus nicht. Genauso wie heute die meisten Menschen das nicht verstehen. Und warum ist das so? Ich glaube, weil wir viel zu sehr mit den Dingen des Lebens beschäftigt sind. Wir sind so sehr damit beschäftigt, unser nächstes Bedürfnis hier, unser nächstes irdisches Bedürfnis zu stillen, dass wir gar nicht in der Lage sind, darüber hinaus nachzudenken. Nicht auf den Trichter kommen, was brauchen wir wirklich? Ja, was gibt es heute nach dem Gottesdienst zu essen? Okay, das prägt euch jetzt vielleicht nicht so sehr, aber was wird morgen, wenn ich in der Schule bin und dann die Prüfung machen muss? Was ziehe ich an? Der letzte Urlaub scheint mir schon wieder ewig lang zurück. Wann kommt der nächste? Und überhaupt, was kann ich da machen? Kann ich überhaupt noch raus aus Deutschland und so weiter? Ja? Also das sind Gedanken, die uns immer und immer bewegen. Wir denken und wir überlegen, wie können wir unser Leben hier überhaupt gebacken kriegen oder wie können wir unser Leben angenehmer machen? Und wir denken, wenn wir unser Leben nur angenehmer machen können, dann werden wir satt. Dann werden wir Erfüllung finden. Und die Frau denkt das auch. Ah, du hast eine Art Wasser, die mich für immer satt macht. Dass ich als die verachtete Frau aus diesem Ort nicht mehr mittags in der Mittagshitze hierher gehen muss, um Wasser zu holen. Das ist so eine Art Zauberwasser. Ja, her damit. Das will ich haben. Also sie erhofft sich Erleichterung, sie erhofft sich Vorteile für ihr Leben, aber eigentlich dürstet sie nach Leben. Sie begreift nicht, dass sie diesen Lebensdurst nur mit Gott selbst stillen kann. Und jetzt kommt es hier zu einem Wendepunkt im Gespräch. Und das ist ein ziemlich harter Wendepunkt. Denn auf einmal konfrontiert Jesus diese Frau mit ihrem größten Problem. Mit der Schande ihres Lebens. Und hier kommt jetzt tatsächlich der Haken. Ja? Und stellt euch einfach mal vor, ich würde mit euch reden hier nach dem Gottesdienst. Wir würden uns über geistliche Themen unterhalten, über das ewige Leben. Und dann frage ich so, ja, auch übrigens, hast du letzte Woche Pornografie konsumiert? Warst du sexuell rein? Also Sexualität, ja, das ist das, was uns so stark prägt. Es ist so intim und es ist oftmals so schuldbeladen, peinlich. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus, der nimmt dieses Halbgeständnis an und sagt, ja, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Und wisst ihr, heute sagen wir nach heutigen Verhältnissen, was ist denn daran jetzt schlimm? Ja? Das ist doch normal, aber damals war das überhaupt nicht normal. Ja? Überhaupt nicht. Es war total krass und das wird gesessen haben. Die Frau, die wird erschüttert sein, zutiefst. Ja, er kennt die dunklen Seiten meines Lebens. Ich kenne den nicht, er kennt mich eigentlich nicht, aber der weiß alles über mich. Stellt euch mal vor, hier steht jemand gegenüber, der alles über euch weiß. Jesus sagt dieser Frau, siehst du, wie du deinen Durst nach wie du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst? Das ist das, was er hier sagt. Mit einer Beziehung nach der anderen. Und merkst du wirst nicht satt. Du verstrickst dich immer tiefer und tiefer in die Sünde, um endlich satt zu werden. Du wirst nicht satt. Und bei uns ist es genauso. Gott kennt jeden von uns. Gott kennt dich und Gott kennt mich. Er kennt nicht nur deine Taten. Er kennt nicht nur deinen Browserverlauf. Er kennt deinen Gedankenverlauf. Er kennt deine innere Gesinnung, deine tiefsten Wünsche, deine Not und er kennt auch deinen Durst nach Leben. Und wisst ihr, wir sind auch nicht besser als diese Frau. Vielleicht haben wir nicht 5 zerbrochene Beziehungen hinter uns, aber auch wir haben Durst und wir versuchen diesen Durst zu stillen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Also, ihr kennt das ja, wenn Kinder, ja, also vielleicht nicht alle, aber manche, die lieben Süßigkeiten, die wollen immer Zucker haben, ja. Und dann gibt man ihnen einen Lolli. Das ist einfach das Größte für die Kinder. Ja. Also ein Lutscher. Und dann nehmen sie den Lutscher und oh, der Clemens sagt dann, ich könnte sterben. Das ist so schön. Und dann lutschen sie, es wird immer schöner und es ist herrlicher. Und irgendwann fangen sie an, auf den Ding rundzubeißen und zerkauen das und schlucken es runter. Ich sage, warum machst du das? Ja, es ist der Durst nach Zucker da, ja. Und ach, das ist so herrlich, aber ich will mehr, ich brauche mehr. Ich fange an zu zerbeißen, am Ende ist alles weg und ich habe Magenschmerzen und schlechte Zähne. Das ist dann das, was rauskommt. So. Also obwohl wir nicht richtig satt werden, denken wir, wenn wir noch dieses oder jenes Produkt haben, wenn ich diesen Erfolg endlich habe, wenn ich die Anerkennung habe, wenn ich endlich einen Partner habe, wenn ich endlich Kinder hätte, wenn ich endlich mehr Freizeit hätte, wenn ich endlich sportlich diesen und jeden Erfolg erringen könnte, dann werde ich satt. Dann finde ich Ruhe. Dann finde ich Erfüllung. Und wisst ihr, viele dieser Dinge, die wir uns wünschen, die sind ja nicht jetzt an sich schlecht. Im Gegenteil, Gott gibt uns viele gute Gaben und wir dürfen sie benutzen, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir sollen sie sogar genießen, sollen uns daran erfreuen, das ist Gottes Wille. Aber wenn wir versuchen, mit ihnen unseren Lebensdurst zu stillen, dann fangen wir an, Götzendienst zu betreiben. Sie können unseren Lebensdurst nicht stillen. Schaut mal, Sprüche 27, Vers 20 zum Beispiel. Sprüche 27, Vers 20. Ebenso, das Totenreich und der Abgrund sind unersättlich. Ebenso unersättlich sind auch die Augen der Menschen. Oder dann Prediger. Haben wir heute schon was draus gehört? Prediger 1, Vers 8. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Oder Prediger 6, Vers 7. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Du kannst vielleicht deinen Magen füllen, dass du mal satt wirst, ja, dafür arbeitest du den lieben langen Tag, aber deine Seele wird nicht gesättigt. Und genauso ist es. Und trotzdem versuchen wir es. Dann erwarten wir von den Gaben, sozusagen von den Geschöpfen, anstatt vom Schöpfer selbst, dass sie uns erfüllen, dass sie uns helfen, dass sie uns retten. Ja, man sagt doch so, er betet sie an. Er lebt für seinen Sport. Sein Hobby ist sein Leben. All diese Redensarten, ja, so ist es tatsächlich. Das, womit du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst, das ist das, was du wirklich anbetest. Diesen Weg, den Lebensdurst zu stillen, beschreibt Paulus als Sklaverei unter der Sünde. Und das Ende dieses Weges ist ganz klar. Er sagt im Römerbrief, wir hatten das jetzt letzten Mittwoch, welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Also wir finden keine Befriedigung, keine Erfüllung, Freude oder Sinn, sondern letztendlich Abhängigkeit und Gefangenschaft. Du wirst gefangen und durch deine eigenen Begierden und Sehnsüchte. Das ist wie mit so einer Sucht tatsächlich. Ja? Zuerst ist Alkohol irgendwie interessant und locker und man hat Spaß und es ist entspannend. Und es macht auch Spaß, mal mehr zu trinken, klar. Und dann merkt man, es ist auch ziemlich hilfreich, wenn man unter Anspannung leidet, wenn man mit Druck nicht zurechtkommt, wenn man einen Verlust hat, wenn man Enttäuschung hat. Es hilft irgendwie, aus dieser Welt zu flüchten. Man trinkt gewohnheitsmäßig, man wird abhängig. Aber so viel man auch trinkt, man braucht immer mehr. Es wird immer schlimmer. Irgendwann dreht sich das ganze Leben nur noch um Alkohol. Und schon bevor dieser Mensch dann daran stirbt, ist sein ganzes Leben zerstört. Du kannst jetzt jede andere Sache hier einfügen. Der Mensch kann so ziemlich nach allem süchtig werden, abhängig werden, von Dingen des Lebens gefangen werden. Ja, du kannst deine Lebensdurst nicht mit Gaben stillen, aber die Gaben werden dich oder diese Dinge des Lebens werden dich gefangen nehmen. Jesus begegnete mal einen jungen Mann, der war sehr reich und sehr fromm. Er hatte alles, aber er hatte auch gemerkt, mir fehlt noch was. Irgendwas kann es noch nicht ganz gewesen sein. Da geht er zu Jesus und fragt nach und Jesus sagt, ja, eins fehlt dir, tatsächlich. Verkaufe alles, gib's den Armen und folge mir nach. Und das konnte er nicht. Hat er nicht geschafft. Er war gefangen von seinem Leben, von seinem Reichtum. Das Buch Prediger beschreibt diesen Weg, den Lebensdurst zu stillen. Ausführlich. Salomo sagt dort, ich habe es wirklich mit allem probiert. Ja, mit Essen und Trinken, mit Reichtum, mit Frauen, mit Bildung, auch mit Weisheit und Erkenntnis. Ich habe es auf alle Wege probiert. Aber er musste immer wieder feststellen, es ist alles nichtig, es ist alles vergänglich und ein Haschen nach Wind. Ein Haschen nach Wind. Ja, geh mit dem Beutel, mit dem Sack, mit dem Tuch los und versuch den Wind einzufangen, damit du dann eine frische Brise in deinem Zimmer hast. Schwachsinnig. Das Haschen nach Wind. Warum? Prediger 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Diese Gaben sind gut. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser tiefere Durst, von dem Jesus hier spricht, den hat Gott selbst in unsere Seele gelegt, in unser Herz gelegt. Gott hat das gemacht. Gott hat uns so gemacht, dass wir diesen Durst haben. Und er hat das gemacht, damit wir erkennen, alles in dieser Welt ist vergänglich. Und damit wir dann anfangen, unseren Durst wirklich in ihm zu stellen. Damit wir anfangen, Gott zu suchen. Dass wir unseren unendlichen Durst nach Leben eben mit dem unendlich ewigen Gott stillen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war unstillbarer Lebensdurst. Und jetzt kommen wir zum zweiten, wahre Anbetung. Also Gott hat uns den Durst ins Herz gegeben. Mit anderen Worten, er hat den Menschen als Anbeter geschaffen, was sogar David Foster Wallace erkennen musste. Ja, wir waren ja mit den Jugendlichen in den Karpaten unterwegs. Es war teilweise grausames Wetter. Wir haben uns trotzdem die Berge hochgeschunden. Wir wurden durch den Wind durchgebeutelt. Und als man da oben stand und der Wind einen fast wegwehte und dann die Wolken sich öffneten und man hat die Sonne gesehen und diese Berge, dann ist man erschauert und hat gesagt, wow, das ist erhaben. Und ich bin so klein. Also der Mensch braucht etwas Größeres als sich selbst. Er braucht etwas außerhalb von sich. Er braucht etwas Höheres, um wirklich Erfüllung und Befriedigung zu finden. Er braucht etwas, was er anbeten kann. Und er gibt teilweise so viel Geld aus und nimmt so viel Strapazen auf sich, damit er diese Erhabenheit spüren kann. Mit anderen Worten, damit er sich klein fühlen kann. Um anzubeten. Und interessanterweise bringt diese samaritische Frau das Gespräch auf das Thema Anbetung. Ja? Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Gemeint ist der Berg Gerizim. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also die Frau, die lenkt jetzt, die will die Kuh vom Eis bekommen. Ja? Das ist ja total unangenehm. Das Gespräch mal ganz schnell von diesem persönlichen Bereich wieder zurück auf einen allgemeinen theologischen Bereich lenken. Ja? Das ist jetzt das, was sie will. Das kennen wir, ja. Wenn es uns zu nahe kommt, dann versuchen wir schon weiträumig diese Themen zu umschiffen. Ich kenne Menschen, die haben so ein gutes Gespür dafür. Wir kommen nie auf die Themen, auf die es ankommt. Nie, das schaffen die. Auch wenn ich mich anstrenge. Die wird immer umschifft irgendwie. Aber Jesus geht selbstverständlich auf das neue Thema ein, weil er weiß, das ist ja genau das Thema. Ist ja wunderbar. Und als Hintergrund, warum bringt sie jetzt diese Diskussion hoch? Also es gab einen Streit zwischen Samaritern und Juden. Die Samariter waren so ein Mischvolk aus Juden und anderen Völkern. Sie haben dann auch eine Mischreligion gehabt. Sie haben schon Gott angebetet, aber sie haben nur die fünf Bücher Mose anerkannt. Sie haben es vermischt mit anderen Sachen. Und die haben gesagt, ja, hier der Berg Gerizim, das war ja auch ein besonderer Berg, da sollte auch der Fluch und der Segen verkündet werden, dort in der Gegend und auf diesem Berg. Also das ist der Ort, wo wir anbeten können. Zion wird ja in den fünf Büchern Mose auch gar nicht erwähnt. Und die Juden haben natürlich gesagt, nein, ja, wir haben den ganzen Kanon. Ja, wir wissen wirklich, wovon wir reden. Jerusalem ist der Ort. Und die Samariter haben gesagt, nee, Gerizim ist dort. Und dann haben die auch dort einen Tempel gebaut. Und die Juden haben gesagt, das geht gar nicht. Und sind vor 200 Jahren, vor dieser Zeit dorthin und haben den Tempel zerstört. Dementsprechend gestört war das Verhältnis zwischen Samaritern und Juden. Und die Frau dachte natürlich, dass jetzt dieser Jude Stellung beziehen wird und sagt, ja, natürlich Zion, Tempel, Jerusalem, da muss man anbeten. Aber auch hier irrt sie sich. Jesus sagt, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Die große theologische Diskussion, alle streiten sich seit Jahrhunderten herum, jetzt kommt einer und sagt, nö, ist völlig egal. Und er lehrt uns hier mit diesen Worten wichtige Grundwahrheiten übers Gebet. Ich will die uns kurz versuchen aufzuschlüsseln. Also die erste Frage ist klar, wo soll man anbeten? Wahre Anbetung hängt also nicht mehr von einem äußerlichen Ort ab, ja, von einer besonderen Stadt oder dass du einen Tempel brauchst, eine Synagoge, eine Kirche, wie auch immer man das sieht, einen besonderen Berg. Anstatt auf wo soll man anbeten, lenkt Jesus jetzt den Schwerpunkt auf, wen sollen wir anbeten und vor allen Dingen, wie sollen wir anbeten. Also das nächste ist, wen sollen wir anbeten? Nämlich den Vater. Vers 21, den Vater, sagt Jesus. Und wenn Jesus von dem Vater spricht, dann heißt es ja so viel wie, die, die ihn anbeten, müssen seine Kinder sein. Ja, wie wird man sein Kind? Das hat Johannes schon direkt am Anfang seines Evangeliums gesagt, als er gesagt hat, Gottes Sohn kam in diese Welt, Gottes Wort nahm Fleisch an. Und dann Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott ist der Vater jener, die an Jesus glauben. Das heißt, die, die das Wasser getrunken haben, was Jesus ihnen anbietet. Gott anbeten, seinen Lebensdurst in ihm zu stillen, das geht also sicher irgendwo, das hängt nicht vom Ort ab, aber es geht nicht irgendwie. Es geht nur durch Jesus. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Jesus kommt jetzt langsam auf diesen Punkt, ja. Wir wissen, was wir anbeten. Also es gibt schon Unterschiede. Es ist schon wichtig, dass man die Offenbarung Gottes hat. Und dann das Heil, denn das Heil kommt von den Juden. Ja, das Heil kommt von den Juden. Es kommt mit Christus. Er bringt das lebendige Wasser. Und darum sagt er dann als nächstes, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Weil ich bin ja hier, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und damit kommen wir zu der letzten Frage, zu dem dritten Punkt hier. Wie soll man anbeten? Das griechische Wort, was Jesus hier verwendet für anbeten, das könnte man wörtlich übersetzen mit niederwerfen oder sich demütig verbeugen. Und ihr konntet damals und ihr könnt heute Menschen auf der ganzen Welt finden, die diese Gebetshaltung haben. Das ist die typische Gebetshaltung. Selbst hier Dienstag und Donnerstag früh werdet ihr Leute 6.15 Uhr finden, die sich hinknien zum Beten. Ne? Das ist eine äußere, bekannte, gute Gebetshaltung. Aber Jesus sagt, Anbetung ist mehr als äußere Haltung. Es kommt auf deine innere Haltung an. Anbetung muss von Herzen kommen, sie muss wahrhaftig sein, sie muss geistlich sein. Jesus sagt, ja, Gott ist von seiner Natur, von seinem Wesen her Geist, deshalb muss auch eure Anbetung geistlich sein. Das heißt, sie muss rein sein und sie muss Gottes Wesen entsprechen. Wir müssen geistlich mit ihm verbunden sein, wir müssen wirklich einen Draht zu ihm haben. Aber wir haben das in dem Kapitel vorher gehört, wo es um den Geist ging, um die Wiedergeburt und so. Wir wissen jetzt schon, worum es hier geht. Und wir wissen auch, unsere geistliche Verfassung ist eben durch unsere Sünden nicht wahrhaftig und geistlich. Und wir haben auch nicht noch so einen Restfunken in uns. Da gehen ja manche Menschen davon aus, manche Weltanschauung, manche Religion, dass der Mensch in sich, also er ist ziemlich verkorkst, ziemlich kaputt, ziemlich von Sünde gebeutelt, aber in sich ist noch dieser Funken, dieser Restfunken vom Göttlichen. Und wenn er diesen Funken findet, dann kann er darüber wieder zu Gott finden. Aber diesen Funken gibt es nicht. Wir haben überhaupt keinen geistlichen Zugang zum Vater. Wir sind von unserer Natur aus tatsächlich nur in der Lage, uns äußerlich niederzuwerfen. Sicherlich können wir auch auf einen hohen Berg gehen, wir können diese äußerlichen Dinge machen, aber wir können nicht einfach von uns heraus diese Verbindung zu Gott bekommen. Und religiöse Menschen, die spüren das. Also es gibt Menschen, die merken, ich kann meinen Lebensdurst in dieser Welt nicht stillen. Solche wie David Foster Wallace. Die sagen, ich bin Atheist, aber die sagen, ja, ich kann diesen Durst hier nicht stillen. Sein Weg war dann letztendlich, sich umzubringen. Er hat gesagt, das ist alles sinnlos, was soll das? Andere Menschen gehen natürlich andere Wege, Gott sei Dank. Ja? Also was machen sie? Sie wollen irgendwie in die Verbindung mit Gott kommen. Sie wissen, ich brauche dieses Überirdische, Übernatürliche, Göttliche. Dafür bin ich doch geschaffen. Aber alle, oder jedenfalls die meisten Versuche, enden dann wiederum in äußerlichen Praktiken. Der Ort ist immer ganz wichtig. Ja? Bete in die richtige Himmelsrichtung. Geh an einen besonderen Ort, reise nach Indien oder nach Feuerland oder so. Und dann wirst du dort die Offenbarung finden. Es gab also Zeiten, wo die Leute scharenweise nach Indien gereist sind. Dachten, dort werden wir es endlich finden. Oder Meditation. Werde innerlich leer. Und zwar so leer, dass du dann irgendwann offen bist für den Unendlichen, für das Unendliche, für das Überirdische. Du musst darin aufgehen. Oder sei verbunden mit der Natur, mit den Naturkräften. Lebe im Einklang mit der Natur. Das ist so der Weg der Esoterik, auch der Anthroposophie. Ja? Was weiß ich, trinke nur noch Quellwasser, häng dir einen Traumfänger auf. Versuch irgendwie mit den Schwingungen der Natur mitzuleben. Und dann natürlich einfachere Methoden. Man hat so seinen Glücksbringer, seinen Talisman. Man hat gewisse Rituale, die man immer befolgt. Tänze, Gesänge, Musik, Musik bis zum Rausch, Drogen sind natürlich super hilfreich, um irgendwie eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Aber schaut euch alle diese Praktiken und Versuche an. Am Ende bleiben es meistens äußerliche Dinge. Die bleiben meistens dann doch wieder bei der Frage hängen, sollen wir jetzt auf den Berg anbeten oder den? Manchmal da gelingt es dem Menschen scheinbar, dass er Kontakt bekommt mit dem Überirdischen, ja, wenn er Kontakt gerät mit der Welt der Dämonen. Das ist durchaus möglich, aber nicht, weil der Mensch das schafft und irgendwie einen Weg gefunden hat, sondern weil die Dämonen eben das ausnutzen. Und dann nicht er kann dann irgendwelche Kräfte anzapfen, sondern er kommt umso mehr in die Gefangenschaft dieser bösen Mächte. Fest steht, der Mensch kann Gott nicht erreichen. Er kann nicht diese Verbindung aufbauen. Es gibt nur einen Weg. Gott muss den Menschen erreichen. Er muss die Verbindung aufbauen. Er muss uns einen Zugang zu sich geben. Und er macht es, indem er uns seinen Geist gibt. Oder wie Jesus es hier sagt, das lebendige Wasser. Oder in Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Ja. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Wenn du wüsstest, dass Jesus hier zu uns spricht, dann würdest du das lesen und würdest merken, das ist das lebendige Wasser. Hier kann ich die Verbindung mit Gott bekommen. Und das Geniale ist, dass jetzt wiederum die Frau auf das wesentliche Thema eingeht, nämlich sie kommt wieder auf den Messias zu sprechen. Und jetzt lese ich uns den zweiten Teil des Predigttextes, Kapitel 4, ab Vers 27. Johannes 4, ab Vers 27. Ab Vers 31. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi ist. Ja, die sind ja zurückgekommen, ne? Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn jemand zu essen gebracht, während wir in der Stadt waren? Ja. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das ist interessant, ne? Eben waren die 12 Jünger Jesu, die 12 Apostel in der Stadt. Was bringen sie mit von ihrem Ausflug in der Stadt? Ein bisschen irdische Speise. Dann geht ganz kurz mal die Frau in die Stadt und die bringt den ganzen Ort mit. Ja, das ist Ernte, ja? Also Jesu Worte haben Wirkung, das ist, was wir hier sehen. Er hat den Samen in das Herz der Frau ausgestreut, dann kommen die Leute und die Ernte ist da. Alle freuen sich, selbst die verdutzten Jünger werden gemerkt haben, wow, was geht hier los? Und da laden die Samariter Jesus ein, er bleibt 2 Tage lang, viele glauben seinen Worten. Das heißt, sie beginnen, sein göttliches Lebenswasser zu trinken. Ja, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber tatsächlich braucht es nicht nur 2 Tage von intensiver Bibelarbeit. Es ist tatsächlich so, Gottes Geist wirkt durch das Wort vornehmlich. So nehmen wir das Lebenswasser Gottes auf bis heute. Aber was ist die Grundlage dafür, dass Menschen zum Glauben kommen? Dass Menschen wahre Anbeter werden, dass sie ihren Durst mit dem lebendigen Wasser von Jesus stillen, das in ihm dann zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt. Oder anders gefragt, was ist die Grundlage dafür, dass wir dieses lebendige Wasser überhaupt aufnehmen können? Also, um nochmal dieses Bild von diesem total ausgedörrten Beet zu nehmen, wenn das so richtig staubtrocken ist und du gehst mit der Gießkanne drauf und Vollstrahl da drauf, wisst ihr, was dann passiert? Das Wasser perlt einfach ab. Geht kein Wasser in den Boden rein. So trocken. Was ist die Grundlage dafür, dass wir das Wasser überhaupt aufnehmen können? Diese Worte nicht nur intellektuell für interessant finden, sondern dass sie uns zur geistlichen Nahrung werden, dass wir tatsächlich merken, oh, ich höre hier Gott reden, ich spüre, wie er wirkt in meinem Leben. Und die Antwort finden wir in den Versen, die hier dazwischen, also eigentlich wie dazwischen geklemmt wirken. Die passen irgendwie nicht so auf den ersten Blick, aber wir sind das ja schon gewohnt, ja, vom Johannesevangelium. Die Jünger sind von dieser Situation irritiert. Dann Hüstel, Hüstel, ja komm, hier ist erstmal was. Ja. Sie geben ihm etwas von der Speise, die sie in sicher organisiert haben. Und Jesus sagt dann darauf, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und wisst ihr, es ist nicht so, dass Jesus einfach Wortspiele liebt. Ja. Immer mal so diese Rätselsprüche so. Nein, Jesus ist einfach erfüllt mit Mitleid. Er sieht die Not dieser Frau, er sieht die Not dieser Leute hier, dieses trockenen Landes. Und die Jünger geben ihm diese Speise und er kann da nicht anders, als eben zu sagen, wisst ihr was, meine Speise ist die, dass ich leiden werde, sterben werde, dass ich mein Leben hingeben werde. Denn das ist die Grundlage dafür, dass wir Kinder Gottes werden können, dass wir in Geist und Wahrheit anbeten können, dass wir eine lebensspendende Beziehung zu ihm haben können. Jesus weiß, ich kann diesen Menschen das Wasser des Lebens nur geben, wenn ich die Speise des Todes zu mir nehme. Wenn ich ihre Schuld auf mich nehme und die Strafe für sie stellvertretend trage. Jesaja sagt in diesem Kapitel über Jesus in Jesaja 53, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging auf seinen Weg, jeder dreht sich um seine kleine Welt. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Lebensdurst und wahre Anbetung. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Und beide Dinge haben mit deinem ganzen Leben zu tun, mit allen Bereichen. Du kannst nicht sagen, gut, die Woche überlebe ich eben so, wie ich lebe und still meinen Durst, so wie ich ihn stille und am Sonntag versuche ich es dann mal auch mit der Bibel. Du kannst dein Tischgebet nicht von dem Essen trennen. Anbetung hat damit zu tun, wie du mit den Gaben Gottes umgehst, wie du mit deiner eigenen Schuld umgehst, wo du Hilfe und Freude suchst. Anbetung bedeutet letztlich, deinen Lebensdurst in Christus zu stillen. Es bedeutet, Christus zu glauben. Es bedeutet, Freude und Erfüllung und Vergebung darin zu finden, was Christus für dich getan hat. Darauf dein Leben zu bauen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, du sagst, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Herr, danke, dass du uns in deinem Wort so klar und deutlich machst, dass wir einen tiefen Durst in uns haben, den Durst unserer Seele, und dass nur du ihn stillen kannst. Wir bitten dich, dass wir unseren Durst tatsächlich in dir stillen. Dass wir dein Wort aufnehmen wie Wasser, wenn wir durstig sind. Dass wir uns an dir erfreuen, sehen wirklich, was hast du für uns getan, wie sehr liebst du uns, wie schön es ist, ein Kind Gottes zu sein, wie schön es ist, die Gaben aus deiner Hand zu nehmen und zu genießen, aber letztlich doch sich an dir zuallermeist freuen und auf dich zu warten. Und darum wollen wir dich bitten, dass du das in unserem Leben, in unserer Gemeinde schenkst. Und Herr, wenn hier welche sind, die Probleme damit haben, die immer wieder versuchen, ihren Durst mit den Dingen dieser Welt zu stillen, die unzufrieden sind, die ernüchtert sind, so bitten wir dich für sie ganz besonders, dass sie das erkennen und dass du die Gabe gibst, die Fähigkeit gibst, das Wasser aufzunehmen, indem du die Augen öffnest für das Evangelium. Sie erkennen, Herr Jesus, du bist wirklich der, der für unsere Schuld dort am Kreuz gestorben ist. Und dass sie das im Glauben annehmen. Amen.